Wir stehen ja alle gerne auf dem Stern und singen.
Oliver, bitte gründe uns eine Akademie.
Weil wir sind jetzt keine puren Meinungsverstärker oder sprechende Handpuppen für irgendjemanden.
Okay, es ist so viel. Ich gucke auf 5000 Themen und denke so, oh mein Gott, womit wirst du beginnen?
Einfach so, genau, weil wir uns mal was von der Seele reden wollen.
Ach, das ist in anderen Bereichen durchaus normal.
Welche Aufgabe soll denn KI eigentlich dabei haben?
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hallihallo, lieber Jürgen, und hallihallo, lieber Oliver.
Hey.
Hallo.
Hey Oliver, hey Sabine.
Wir haben heute die freudige Situation, dass wir dich, Oliver, zu Gast haben. Sag doch bitte deinen Nachnamen mal selbst, damit ich ihn nicht falsch ausspreche.
Sehr gerne. Mein Nachname und mein ganzer Name ist Oliver Blasevic.
Also hätte ich doch richtig
eigentlich
gesagt.
Eigentlich nicht so schwierig.
Eigentlich Blasevic. Nicht so schwierig, genau. Es schreibt sich nur mit S's und Z's, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, original spricht man es eher so aus wie bei Journal, aber das kriegt sowieso kaum jemand hin. Insofern ist das also
wow.
Völlig okay.
Okay.
Also ein wenig Blaszewicz. Das klingt so ein bisschen nah an Blasphemie. Das ist ja nicht gut. Du hast wahrscheinlich
damit
alles Mögliche schon gehört.
Wie bist du zu dem Namen gekommen? Erzähl mal.
Ja, tatsächlich durch meinen Vater, der irgendwann in den 70ern aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen ist und dann hier als Schweißfachmann und Diplom-Ingenieur Fabriken gebaut hat. Und dann meine Mutter kennengelernt hat, die gebürtige Kielerin ist. Die heißt Müller mit Nachnamen oder hieß Müller mit Nachnamen. Und ja, dann sind wir Familie Blasevic geworden.
Sei froh, dass deine Eltern nicht so wie meine Eltern die Idee hatten, einen Doppelnamen draus zu machen. Müller, Blasevic, da wird dann alles Mögliche draus.
Sehr schön.
Sabine hat es ja wenigstens selbst gewählt, das Fenske-Hess. Das war eine Eigenkreation. Ich
das
hatte keine Wahl.
Genau, eine sehr Eigenkreation, die Sammlung der Namen meiner ehemaligen Männer. Auch sehr schrecklich. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Ganz andere.
Heute geht es um dich, Oliver. Und wir wollen mit dir sprechen über das Thema interne Akademien unter anderem. Weil du bist jemand, der interne Akademien mehrfach schon, soweit ich das bisher gehört habe, aufgebaut hat, der dadurch Trainerinnen und Trainer führt. Und beide Aspekte sind ja spannend für die Menschen, die unsere Podcasts hören. Und wir wollen mit dir da heute ein bisschen reinschauen. Wie empfiehlst du so etwas zu tun? Und was ist für dich beim Führen von solchen Trainerinnen und Trainern besonders relevant? Aber vorher wollen wir natürlich wissen, wer bist denn du?
Und wie bist du das geworden, was du bist?
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ich freue mich, dass wir in dieser Runde uns dazu austauschen können. Ja, wer bin ich überhaupt? Also mein Name, habe ich ja schon gesagt, ist Oliver Blasevic. Ich bin 47 Jahre alt und ich habe tatsächlich mit 17, 18 Jahren angefangen, im Vertrieb zu arbeiten und habe dann verschiedenste Stationen durchlaufen, also Promotion-Agenturen, Callcenter, Shops, Direktvertrieb. Und bin dann irgendwann im Mobilfunkbereich gelandet bei der Freenet AG und habe dort über verschiedene Stationen dann eine Entwicklung durchlaufen, dass ich dort auch erst im Vertrieb tätig war und dann das Angebot hatte, dort eine Ausbildung zum Vertriebstrainer zu machen. Und wie der Zufall das so wollte, es ist ja schon ein paar Jahre her, ist mir dann der Jürgen dort über den Weg gelaufen.
Ach, so lange kennt ihr euch.
Kreuzten sich unsere Wege.
Geil.
Genau.
Eine coole Zeit.
Das war sehr toll, ja. Und dann bin ich dort als Trainer aktiv gewesen, habe dann irgendwann die Leitung der Trainingsabteilung übernommen. Und wir haben dann dort ja tatsächlich alle Vertriebskanäle geschult, die für uns aktiv waren. Also jetzt auch nicht speziell auf einem Kanal unterwegs, sondern mit allen Touchpoints. Ja, und irgendwann gab es aber die Situation, dass das so nicht mehr Bestand hatte, weil das Unternehmen seine Kunden an einen anderen Anbieter verkauft hat. Und dann bin ich ins Management bei Mobicom Debitel gewechselt und war seitdem nicht nur für das Beeinflussen der Menschen zuständig, sondern eben auch mit Verantwortung für die Zahlen unterwegs.
Hm. Ja. Und dann hast du gewechselt und wir wollen das jetzt mal so hypothetisch wie möglich aufziehen. Mal angenommen, du hast jetzt gerade die Aufgabe wieder vor der Flinte. Oliver, bitte gründe uns eine Akademie.
Ja.
Das ist jetzt wahrscheinlich ein Riesenthema, aber versuch mal, unsere Hörerinnen und uns so ins Boot zu holen. Wie gehst du an sowas ran? Ich, ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, wo anfangen. und was ist dir dabei wichtig?
Ja, tatsächlich fängt man ja wirklich erstmal ganz am Anfang an und schaut, was ist überhaupt die Idee dahinter, ne? Also was soll die Aufgabe der Trainingsabteilung denn auch sein oder dieser Akademie, die man dann aufbaut? Weil eine interne Trainerakademie ist ja jetzt kein reiner Schulungsapparat, sondern es geht ja eigentlich mehr darum, dass es ein strategisches Instrument zur Veränderung von Verhalten, Haltung und Wirksamkeit in Unternehmen ist. Alright. Wir sind ja jetzt keine puren Meinungsverstärker oder sprechende Handpuppen für irgendjemanden, sondern wollen ja wirklich dann mittelfristig und langfristig etwas verändern und bewirken.
Ja.
So, das ist ja der erste Step.
Das erstmal rauskriegen, was ist der Purpose von dieser Academy? Und das unterscheidet sich dann demnach. Also, das
richtig,
ist der gleiche.
Ja, und es kommt ja auch darauf an, wo setzen wir denn auf? Also gab es im Vorfeld schon andere Leute, die trainiert haben? Gab es schon eine Trainingsabteilung? Oder ist das jetzt gefühlt eher grüne Wiese, wo wir dann wirklich etwas komplett neu gestalten?
Und du hast gerade gesagt, ne, das strategische Element, das heißt ja auch, dass du eine enge Anbindung brauchst zu denjenigen, die die Gesamtstrategie steuern und festlegen, korrekt?
Absolut.
Ja.
Am Ende ist ja der Erfolg von einer Trainingsakademie oder einer internen Trainingsabteilung auch sehr stark abhängig davon, wie die Führungskräfte in dem jeweiligen Unternehmen dann das Ganze auch tragen und mit begleiten. Weil wir sind ja für die Impulse zuständig und dafür, dass wir den Leuten beibringen, wie sie etwas tun können. Aber dass sie es dann tatsächlich tun, liegt dann ja eher im Tagesgeschäft. Und da kommen die Führungskräfte natürlich sehr deutlich zum Tragen.
Ja. Wer sind dann deine Auftraggeber bei der Gründung selber? Ist das HR, ist das die Unternehmensführung?
Also in dem Fall war es tatsächlich der Vorstand.
Super, ah, wie schön. Das ist für uns, wir haben auch schon häufiger darüber geredet, was brauchen wir dann wiederum von der Seite als Trainierende an Voraussetzungen, ne, damit wir wirklich wirksam sein können. Und das ist eine große Voraussetzung. Und jetzt hast du gerade gesagt, es ist ja abhängig davon. Ne? Ist es totale grüne Wiese oder gab es das schon mal? Wovon wollen wir ausgehen hier in unserem hypothetischen Fall?
Gehen wir gerne davon aus, wir haben eine grüne Wiese.
Grüne Wiese, sehr gut.
Es gab vorher noch keine Trainerinnen, die intern angestellt waren und Themen vermittelt haben und auch noch keine Struktur.
Und dann fängst du bei den Menschen an, die du holst, fängst du bei den Inhalten an. Genau wie bei Jürgen sage ich, okay, es ist so viel. Ich gucke auf 5000 Themen und denke so, oh mein Gott, womit wirst du beginnen? Erzähl.
Also tatsächlich geht es ja erstmal darum, dass man sich ein Konzept überlegt, wie soll es denn aussehen? Also wie groß soll denn so eine Akademie auch mal im Zielbild irgendwann sein? Also wann ist es gut? Und dann fängt man natürlich an, die entsprechenden Personen, also Trainer, dann zu suchen, mit denen man das Ganze auch aufbauen und gestalten kann und möchte. Und dann geht es ja darum, dass man eben auch Teil der Vertriebsstrategie ist, wenn es jetzt um eine Vertriebsakademie geht. Ja? Weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, ja, wir bieten Schulung an.
Einfach so, weil
wir uns mal was von der Seele reden wollen. So, ne? Das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen, sondern der Gedanke muss ja sein, und das ist ja das, wo man dann als erstes sich ransetzt und überlegt, so, welche Beratungsqualität wollen wir? Welche Themenschwerpunkte haben wir für die Schulung? Welche Ansätze haben wir? Also welchen Ausgangspunkt finden wir tatsächlich auch bei den Mitarbeitenden wieder? Welche Haltung soll der Vertrieb haben? Ja? Welche Kompetenzen brauchen wir aber auch vielleicht in 3 bis 5 Jahren?
Ja.
Dann natürlich auch, gerade wenn auch ein Vorstand im Spiel ist, wie übersetzen wir die Strategie dann tatsächlich in konkretes Verhalten bei den Mitarbeitern? Und nicht zuletzt spielt ja auch jetzt noch immer mehr logischerweise die Rolle, welche Aufgabe soll denn KI eigentlich dabei haben?
Das gerade spielt auch eine Rolle bei dem Thema, wie viele Menschen wahrscheinlich. Wie gehst du daran, diese Entscheidung zu fällen, die erste, die du genannt hast? Ne? Wie viele Trainerinnen brauche ich eigentlich?
Also wir haben jetzt mal 1000 Mitarbeitende.
So. Genau. Jetzt, du kannst natürlich erstmal rangehen und einfach eine Zahl in den Raum werfen, aber tatsächlich ist es ja so, dass das erfolgt ja Step by Step. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, wir lassen es doch erstmal mit 1-2 Personen starten, die dann auch im Trainingsbereich mit unterwegs sind. Wenn man jetzt daran geht und sagt, ich starte gleich mit 10-15, dann habe ich aber auch gleich 10-15 Bälle in der Luft, um die ich mich kümmern muss. Ne? Und das ist dann ja auch wieder eine zusätzliche Herausforderung. Und gerade wenn wir hier als Hebel auch für Transformation aktiv sein wollen, dann ist es auch gut, wenn man vielleicht erstmal im kleinen Kreis startet und dann sich gemeinsam ein Konzept überlegt, das schon mal in Anwendung bringt, die ersten Ansätze auch durchführt, Schulungen testet, Impulse gibt und dann sukzessive das Team aufbaut.
Wir beide wieder, es war klar, genau. Das musste passieren. Ich setze mich mal kurz durch, weil ich glaube, deine Frage führt schon eins weiter. Wie sehr planst du dich selbst operativ mit ein? Also in der Trainingsdurchführung.
Das war meine Frage, genau. Ehrlich? Dasselbe. Also ich mir das wertvoll vorstelle, am Anfang erstmal selber ein paar Schulungen zu machen, um zu checken, was erwartet mich da bei den Mitarbeitenden an Fragen, an Wünschen, an Lernfeldern. Ist das so?
Genau. Ja, absolut. Also das ist ja sowieso ein Punkt, der ganz wichtig ist. Das Führen lebt ja auch von Vorführen und auch Vorleben. Und ich fände es komisch, wenn ich als Leiter einer Akademie oder eines Trainerteams nicht in der Lage bin, selber Schulungen durchzuführen. Also von daher gehört das für mich wie selbstverständlich dazu.
Das ist in anderen Bereichen durchaus normal.
Das ist richtig. Aber in meinem Fall ist es so, dass ich das tatsächlich mag und das gehört am Anfang selbstverständlich mit dazu. Also völlig legitim.
Du brauchst ja auch die Insights aus erster Hand. Und da ist es wahrscheinlich auch viel cooler, das Training selber durchzuführen, als sich halt hinten an die Wand zu setzen und zuzugucken, wie jemand anders das macht. Das ist schon cool, wenn man beides kann.
Wir stehen ja alle gerne auf dem Stern und singen. Also insofern ist das bei mir dann auch nicht anders. Aber ja, es ist ja genau das. Du musst irgendwie mal Temperatur messen. Du musst ein Gefühl dafür entwickeln, wie tickt das Unternehmen? Was sind das für Themen? Wie gehen die auch mit Herausforderungen um? Wie gehen die Themen an? Und da macht es einfach Spaß, dann auch wirklich selber aktiv zu sein.
Wir haben in vergangenen Folgen immer wieder auch schwierige Situationen in Trainings und in der gesamten Arbeit beleuchtet und angeschaut. Hast du das in der Vergangenheit mal erlebt, dass du als Leiter der Akademie damit beauftragt wurdest, etwas zu trainieren, wo du selbst sagtest, ich sehe den Sinn darin nicht oder ich halte das für schwierig, das mit den Menschen zu machen? Gab es solche Situationen?
Das also hat früheren, man ja.
Ganz früheren Firmen, wo du warst.
Ja, ja, aber das hat man ja immer wieder mal, dass es irgendwie Themen gibt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man neuen Ideen immer aufgeschlossen gegenübersteht und sich wirklich wie von so einer Art Buffet einfach auch was raussucht, was man dann übernehmen kann. Und am Ende geht es dann darum, dass man einen Kompromiss findet. Und gerade, auch wir Trainer sind ja gerne Diven. Je größer dann die Akademie ist, umso eher hast du dann da ja auch Meinungen, wo die eine vielleicht links rum und die andere rechts rum möchte. Auch da geht es dann darum, dass man ein Best-of macht und dann eine Lösung findet, die für alle passend ist.
Du hast gerade auch gesagt, ihr probiert dann einfach Dinge und geht weiter. Also einfach natürlich nicht, aber ihr startet mit Dingen und entwickelt weiter. All das setzt ja auch wieder die Flexibilität deiner Organisation voraus, zu sagen, du, da lassen wir uns drauf ein und wir vertrauen darauf, dass du erstmal die wichtigen Hebel rausfindest und dann mit uns weitermachst. Wie erlebst du dieses Weitergehen, dieses Ausbauen in der Konstellation mit auch den Führenden?
Naja, ich will da nochmal ein bisschen anders rangehen. Ich habe ja erzählt, ich war jahrelang im Trainingsbereich unterwegs und dann aber auch tatsächlich über 10 Jahre im Management aktiv. Und mein Ansatz war halt immer, gerade auch als ich im Management gearbeitet habe, dass ich gesagt habe, wenn ich möchte, dass sich die Zahlen ändern, dann muss ich mich mit den Menschen beschäftigen, die sie produzieren. Und gleichzeitig sollen sich aber logischerweise auch die Zahlen dann verbessern, wenn wir irgendwo gewesen sind. Es muss irgendwie einen messbaren Effekt haben. Das war auch einer der Gründe, warum ich mein Team hier Vertriebsperformance genannt habe und nicht irgendwie Vertriebstraining. Weil also Training soll Spaß machen, soll Relevanz haben, soll Wirksamkeit erzeugen. Und das darf auch unterhaltsam sein. Nur eins muss halt klar sein, wir dürfen im Training gerne Spaß haben und wollen auch Spaß haben, aber das Training an sich ist nicht zum Spaß. Und das ist halt mir immer ganz wichtig, dass wir dann wirklich einen messbaren Effekt erzielen. Und das ist auch das, wo ich sage, ja klar, wir müssen das jetzt mal testen. Wir müssen gucken, ob das, was wir uns überlegt haben, dann auch in Wirkung kommt und ob das dann tatsächlich einen messbaren Effekt hat, wo wir sagen können, ja, guck mal, das und das hat sich zum Positiven verändert. Und dann kann man sich überlegen, ob wir diesen Weg so weitergehen wollen, ob wir das vielleicht noch verstärken können oder ob wir auch mal in die andere Richtung zurückgehen müssen.
Wir haben in einer früheren Folge mal beleuchtet, Sabine, du erinnerst dich, dass wir externen Trainerinnen manchmal so ein bisschen neidvoll auf euch schauen, die ihr intern trainieren dürft, weil ihr eine größere Möglichkeit dazu habt, die Leute dann anschließend in der Umsetzung auch zu begleiten und zu beobachten. Gibt es dieses Shadowing nach den Trainings, also eine Möglichkeit, dann zu gucken, außer an den Zahlen, wie ist der Impact dessen, was wir trainiert haben vorher? Mhm.
Da hat jemand sehr Weises mal gesagt, das kommt darauf an. Das ist, glaube ich, die richtige Antwort an der Stelle. Das ist
wunderbar.
Das kommt natürlich darauf an, in welcher Unternehmensgröße du aktiv bist. Also wenn du jetzt einen Standort betreust mit gefühlt irgendwie 5 Mitarbeitern und so weiter, ja, natürlich hast du dann die Möglichkeit, die auch ganz eng und ganz langfristig zu betreuen. Wenn du jetzt irgendwie zig Standorte hast mit Hunderten oder Tausenden von Mitarbeitern, dann wird das natürlich ein bisschen komplexer. Ja. Und dann müssen wir eben uns schon genau überlegen, wer begleitet jetzt wen wirklich, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, ne, wir sind dafür da, den Leuten beizubringen, wie sie etwas anders machen können, besser machen können. Die tatsächliche Umsetzung, dafür gibt es dann auch noch deren Führungskräfte, die da eine Rolle spielen und am Ende lebt das immer so ein bisschen damit, wie wir die auch einbinden. Und es gibt ja auch Multiplikatoren-Schulungen und Führungskräfteschulungen, wo wir eben auch sicherstellen müssen, dass die Ideen, die wir dann da in die Breite bringen, dass die dann auch gelebt werden.
Gleich zwei Vertiefungsfragen, die ich im Kopf habe. Das eine wird das sein, also dass wir nochmal da reingehen, wie genau bindet ihr die Führungskräfte ein? Das finde ich immer wieder spannend. Und das wird wahrscheinlich auch eine Parallele zu der anderen haben. Wenn das mit dem Shadowing aufgrund der Größe logischerweise schwieriger ist, wie messt ihr Erfolg? Auf was habt ihr euch da geeinigt?
Naja, es gibt bestimmte KPIs, Kennzahlen im Unternehmen, wo wir eben sagen, okay, das sind die Schlüsselkennzahlen, auf die wir uns jetzt erstmal konzentrieren wollen. Und dann versuchen wir tatsächlich, diese KPIs logischerweise dann bestmöglich zu heben.
Macht ihr das so mit Kontrollgruppe nach dem Motto, diejenigen sind trainiert worden, die anderen nicht? Oder wie geht ihr davor?
Ja, entweder das oder du nimmst halt Zahlen im Vergleich zur Vergangenheit. Ne? Also Vertriebscontrolling gibt es ja nun Möglichkeiten wie Sand am Meer. Kannst ja messen, wie es davor war, wie es danach war. Du kannst zwei Parallelgruppen einstellen. Das ist je nach Fall unterschiedlich.
Okay, cool.
Das wird immer gerne gesagt, wenn dann danach, also du machst ein Training, Oliver, und dann geht danach der Umsatz zurück von dieser Abteilung, dann liegt das natürlich nicht am Trainer. Wenn der Umsatz nach oben geht, dann war das eindeutig
woanders.
Natürlich. Und da die meisten Unternehmen sowieso Wachstum verzeichnen, waren immer wir das. Also das ist ganz klar.
Genau.
Nein, ich frage das tatsächlich, weil das manchmal knifflig ist. Tatsächlich dann andere Störfaktoren wie Produktentwicklung oder allgemeine Markt- und Umsatzentwicklung da irgendwie rauszurechnen. Also und wir stehen immer so leicht in der Beweislast, also wir externen TrainerInnen genauso wie ihr, in der Beweislast, war das jetzt wirklich dem Training zuzuordnen? Hast du solche Gespräche manchmal im Umfeld von der Akademie?
Zum Glück bislang nicht. Also der Gedanke, ja, ich kenne den, aber mein Ansatz ist wirklich eher, dass ich sage, es muss ja nicht sofort in der nächsten Minute was bringen. Klar, Menschen brauchen auch eine gewisse Zeit, um den Transfer für sich selber herzustellen, um das zu verinnerlichen, um das zu adaptieren und dann auch in die Umsetzung zu bringen. Nur, also nach einer gewissen Zeit muss man dann doch irgendwann auch einen Effekt sehen können, weil sonst war es ein nettes Training, aber irgendwie sinnfrei. Und von daher ist es halt schon, dass wir uns darauf wirklich konzentrieren, so welche KPIs können wir jetzt beeinflussen. Wir überlegen uns ja vorher auch, wie wir diese KPIs beeinflussen können und dann gilt es halt, eine hohe Trefferquote zu haben zwischen dem, was man sich so überlegt und dem, was dann tatsächlich im Nachgang auch in der Entwicklung der Zahlen passiert.
Und danke, dass du sagst, Menschen brauchen Zeit. Das ist immer wieder so leicht von unserer Seite aus gesagt und gleichzeitig verstehe ich auch, wenn dann immer wieder der Messdruck sich erhöht, ne, zu sagen, ja, aber jetzt war doch das Training, da muss doch jetzt mal was Sichtbares passieren. Auch das ist ja wieder eine Frage des Zusammenspiels. Also da schwingt für mich viel Vertrauen auch in dich als Person mit, zu sagen, ja, wir glauben daran, du machst das. Und wir sehen gleichzeitig natürlich auch, wie du angehst. Ne? Also dadurch, dass du eben nicht nur auf die softe Seite, sondern eben auf die KPIs guckst, dass du uns das auch glaubhaft versicherst und so weiter. Das macht ja was mit uns.
Ja.
Und zeitgleich hast du auch gesagt, die Führungskräfte werden einbezogen. Wenn du dazu noch mal ein bisschen mehr sagst, wie ihr das macht. Aber ich hatte, glaube ich, auch gerade so einen Impuls gespürt, als ich das mit dem Vertrauen gesagt habe. Was ging dir denn da durch den Kopf?
Ja, also Führungskräfte mit einzubeziehen ist elementar wichtig, weil am Ende des Tages die ja wirklich tagtäglich auch mit ihren Mitarbeitern dann wieder unterwegs sind und damit auch gar nicht erst der Versuch aufkommt, das dann Mama, Papa gespielt wird. So, der hat gesagt und die hat gesagt und so. Es ist total wichtig, dass wirklich dann eben auch alle aus dem Führungsteam an einem Strang ziehen. Und dann gilt es natürlich also zum einen, dass, sag ich mal, das, was wir an Inhalten schulen, dann auch den Führungskräften bekannt ist und gleichzeitig auch die Rolle und die Verantwortung, die Aufgaben dazu klar sind.
Also was machen wir, damit sie sich da entwickeln und was macht ihr, damit sie sich da entwickeln, richtig?
Genau. Genau. Cool. Und ein Stück weit auch das Erwartungsmanagement, weil ihr hattet gerade gesagt, deswegen, da war ich auch so ein bisschen am Zucken, wo ihr meintet, jetzt hat das Training hier stattgefunden, jetzt muss doch irgendwas passieren. Mhm. Ich habe ja mal Leistungssport betrieben und weiß daher, dass es schon so ist, dass man viele Dinge öfter üben muss, ja, und viel trainieren muss. Und die Besten in ihrem Sportbereich, die trainieren dann wirklich, also mehrmals täglich und das über Jahrzehnte, damit sie richtig gut werden. Und im Berufsleben ist es oft so, dass man sagt, ja gut, wir haben es doch jetzt einmal erzählt, jetzt ist es doch auch klar. Und ich sag dann immer gerne, nur weil ich eine NASA-Doku gesehen habe, kann ich ja auch nicht am nächsten Tag zum Mond fliegen. Also das ist manchmal so ein Stück weit auch so die Erwartungshaltung, die man dann vielleicht ein Stück weit auch bremsen muss.
Ja, ja, total. Und gerade dieses mehrfach dasselbe Trainieren ist, was wir ja auch gerade sehr viel drauf schauen, weil das auch so eine Neigung unter uns Trainerinnen und Trainern ist. Jetzt haben wir es ja geübt. Es hat sogar bei dir schon funktioniert. Alles klar, nächstes Thema. Und stattdessen eben zu gucken, wie verfeinerst du das, wie bringst du das so lange in deinen Körper, in dein System, bis dieses System automatisiert an der Stelle so vorgehen wird. Das ist ja ein ganz riesengroßer Unterschied.
Ja, und auch die Begleitung dann immer im Coaching. Also sei es Teamcoaching, Einzelcoaching, wo man dann wirklich den Transfer hinstellt und sagt, hey, wir haben es eben besprochen, wir haben rausgearbeitet, warum bestimmte Dinge Sinn ergeben. Und jetzt geht es darum, das dann wirklich auch in der Praxis anzuwenden.
Perfekt. Und das ist auch was, wo wir ein bisschen neidvoll gucken, ne? Weil da habt ihr vielleicht noch ein bisschen bessere Ja's, dass ihr das machen dürft und könnt.
Klar.
Was wolltest du noch sagen? Entschuldige, und?
Nee, ich glaube, das ist einfach der Weg, wie es dann wirklich auch in die Umsetzung kommt, weil die meisten Ideen sterben irgendwo zwischen Seminarraum und Praxisalltag. Und das gilt es ja genau zu überbrücken und dass die Leute wirklich möglichst schnell dann auch die Inhalte, die sie vielleicht neu aufgenommen haben, ausprobieren. Weil es ist ja immer ein Ausprobieren, ne? Also, dass sie wirklich neue Dinge anwenden, aus ihrer Komfortzone rauskommen und dann sich ein Stück weit auch trauen und auch das Vertrauen haben, dass sie das jetzt ausprobieren dürfen und dass sie auch mal logischerweise, dass auch mal was nicht klappen darf. Ja, das gehört ja auch dazu.
Ich finde das... auch das ist so eins dieser neidvollen Sachen. Ich merke gerade, ich bestehe eigentlich zu 90% aus Neid gegenüber internen Trainerinnen. Ich muss das schon mal bearbeiten irgendwann. Aber tatsächlich dieses Beobachten in der freien Wildbahn sozusagen und das auch das Sprechen über Scheitern und über Dinge, die nicht funktionieren, ist etwas, was ich mir sehr, sehr viel, oder aus Erfahrung mit internen Trainerinnen, sehr viel unmittelbarer vorstelle. Und das kommt mir so als Bild in den Kopf. Kürzlich war ein Champions League Finale und da denke ich immer, Alter, die Leute trainieren 20 Jahre lang Elfmeterschießen und machen das mit Sicherheit besser als 1000 andere Spieler. Ich weiß, du hast auch professionell Fußball gespielt. Und dann siehst du es in der Champions League halt im Hinspiel, der letzte entscheidende Elfmeter. Ihr wisst, worauf ich anspiele, wird dann volles Rohr über die Latte gesemmelt und man fragt sich, ey, das muss der Druck sein, das muss das Mentale sein dahinter, aber wenn man das nicht mitbekommt, also das Wettkampf, jetzt übertragen auf die Akademien, die Praxis der Teilnehmenden halt andere Voraussetzungen hat und auch andere Rahmenbedingungen, unter anderem anderen Druck, anderen Stress, dann, und das nicht mitbekommt, dann findet das nie Eingang in das Training und heißt, ich wette, dass in diesem Fall Elfmeterschießen eben nicht nur heißt, immer wieder den Ball auf denselben Punkt legen, sondern auch mal unter Ablenkung spielen oder mit zwei Keepern oder drei, I don't know. Aber dass man eben das berücksichtigt, dass im Seminarraum das ja funktionieren kann, aber eben draußen in der freien Wildbahn gar nicht. Das finde ich immer wieder bemerkenswert. Und wenn ihr das dann mitkriegt, kommt jetzt ein weiteres Thema ins Spiel, nämlich wie diskret seid ihr dann? Weil ich kann mir vorstellen, dass es manchmal so ist, dass Teilnehmende sehen dich mit der eigenen Führungskraft sprechen oder wissen, der ist vom Vorstand beauftragt. Die haben auch eine bestimmte Strategie im Hintergrund. Wie sehr ist der Mensch, mit dem ich hier trainiere, auf meiner Seite. Weißt du, was ich meine?
Absolut, aber das ist für mich selbstverständlich, dass wir da vertrauensvoll miteinander umgehen und so diskret sind wie möglich und eben auch wie notwendig. Ne? Also das Ganze funktioniert ja nur, wenn ich zu den einzelnen Teilnehmern, die ich dann in den Workshops, Schulungen habe und vor allen Dingen dann auch später im Coaching auch eine Vertrauensbasis habe, wo wir beide sagen, ja, wir können hier zusammen arbeiten und wir können hier was zusammen aufbauen. Also wenn da im Unternehmen irgendwo schon so eine Missstimmung ist, dass die Vertriebler denken, ja, die Führungskräfte, die wollen eh nur ihr Ding durchsetzen und andersrum ist es dann irgendwie auch so, dass die denken, naja, die da unten, die müssten ja mal irgendwie alle arbeiten, dann wird es natürlich schwieriger. Aber das
Ich treib's mal noch ein bisschen auf die Spitze. In manchen Akademien entsteht so der Eindruck, guck mal, da schicken die jetzt jemanden aus der Zentrale, damit wir noch besser verkaufen. Mhm. Das könnte ja so eine Grundhaltung sein, die euch manchmal entgegenschwappt. Kommt jetzt auf die Firma an und auf die Kultur in dieser Unternehmung auf jeden Fall. Aber das hast du bestimmt auch schon erlebt in früheren Zeiten, dass so erstmal so ein, wer kommt denn da? Und das sagt uns jetzt, wie es geht.
Das ist aber eher so eine gesunde Skepsis. Ne? Also wer kommt denn da und was will der jetzt uns wieder erzählen? Ne? Und dann auch oftmals noch so mit dem Gedanken, ich bin doch schon gut oder ich kann doch schon alles. Mhm. Und gerade deswegen ist es dann ja auch wichtig, am Anfang eines Workshops, einer Trainingssession oder eines Programms mal die Erwartungen abzufragen und sagen, hey, was sind eigentlich eure Erwartungen an uns? Mhm. Und dann vielleicht auch nochmal unsere Erwartungen darzustellen, ne? Dass man eben auch sagt, so, es gibt bestimmte Punkte, die sind mir auch ganz persönlich wichtig. Mhm. Und dann wirklich inhaltlich mit den Leuten zu arbeiten. Also wirklich an konkreten Praxisbeispielen oder eben einfach Inhalten, wo wir dann wirklich sagen, was ergibt Sinn? Was erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich sind? Weil in den meisten Fällen bedeutet mehr Erfolg haben, im Vertrieb dann auch ein bisschen mehr Spaß haben. Mhm. Ja, und wenn wir das dann kombinieren können und Wege finden, wie wir inhaltlich daran arbeiten können, erfolgreicher zu werden, dann merken sie auch, dass es logischerweise auch ihnen selbst ein bisschen mehr Spaß macht. Und das ist immer so, ich meine Herangehensweise, dass wir Leuten gerne zeigen können, wie es einfacher geht, wie es besser geht, wie es leichter geht und nicht irgendwie jetzt zusätzliche Herausforderungen ins Spiel bringen wollen.
Finde ich cool, also wenn die Menschen, muss mir das gleich aufschreiben mal kurz, wenn die Menschen merken, ich lerne hier nicht jetzt für meinen Konzern oder für meine Unternehmung, auch nicht für meine Führungskraft, sondern ich lerne hier für mich selbst, für meinen Spaß, aber auch für meinen wirtschaftlichen Erfolg, für mein Vorankommen, das zu vermitteln, finde ich wichtig.
Und auch so, was bei mir im Kopf gerade passiert ist, ich lerne auch von Menschen, die das leben und gelebt haben. Das bringt mich nochmal so ein kleines Stück zurück an diesen Punkt, wonach du dir die Menschen aussuchst, die du in dieses Team holst. Es gibt dir eine Chance, interne Personen zu nehmen. Es gibt externe. Was spricht für dich? Wofür?
Jetzt könnte ich sagen, auch da gilt wieder die Antwort, es kommt drauf an.
Ich hab's ja gehofft.
Genau. Fehler, diese Frage.
So, genau. Tatsächlich ist beides ja eine gute Lösung oder kann beides eine gute Lösung sein. Ich glaube, im ersten Step ist es natürlich schön, wenn man Menschen findet, die als Multiplikatoren aus dem Unternehmen heraus auch zur Verfügung stehen, die im besten Fall auch schon Trainingserfahrung haben und die einfach die Ideen dann auch gleich wirklich so in die Umsetzung bringen, dass das Hand und Fuß hat. So, und wenn das Team dann erstmal steht und stabil ist, dann kannst du natürlich auch von außen noch Leute hinzuholen und sagen, ich ergänze das jetzt an der einen oder anderen Stelle, weil es hier einen bestimmten Skill gibt oder irgendein Mindset, was du vielleicht noch mit aufnehmen möchtest.
Angenommen, du hast so eine Akademie von 12 Leuten, also sagen wir mal 20. Und wie häufig begegnen sich diese Menschen dann? Also für all diejenigen, die noch nie mit internen Akademien zusammengearbeitet haben oder das aus eigener Erfahrung kennen, wie stellt man sich die Häufigkeit der Begegnung vor zwischen euch und was macht ihr da, wenn ihr euch trefft? Das kannst du gerne aus der Vergangenheit sprechen, weil ich weiß, dass du gerade im Aufbau von einer Akademie wieder bist. Aber wie war denn das in der Vergangenheit?
Also grundsätzlich gilt, dass je mehr Austausch, desto besser. Gerade zwischen den Trainern. Ich habe tatsächlich schon von Trainingsabteilungen gehört und das ist kein Scherz, wo gesagt wurde, die Trainer reden nicht mehr miteinander. Ja. Und sowas finde ich natürlich erschreckend, wenn Kommunikationstrainer sich irgendwann dazu entscheiden, untereinander nicht mehr miteinander zu reden. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn und ist auch für die Außendarstellung des Teams dann ein bisschen schwierig. Jo. Deswegen, also sowas gilt es natürlich zu vermeiden und deswegen, ich verfolge immer die Idee, je mehr Austausch, desto besser und wenn alle open-minded an die Themen rangehen und eben auch wirklich Spaß haben bei dem, was sie tun, dann ist es ja auch sehr produktiv und dann muss man eher gucken, dass man das Ganze noch so ein bisschen auch in die richtigen Bahnen lenkt und das nicht jedes Mal total ausschweift, wenn die irgendwie in den Austausch gehen, aber gerade als Trainer hast du ja nun mobiles Arbeiten, wie es wirklich gedacht ist, also man ist ja wirklich sehr viel unterwegs und dann ist es schon schön und wichtig, wenn man sich dann in regelmäßigen Abständen auch austauscht, sei es irgendwie digital oder eben dann auch persönlich.
Lässt man sich in die Karten schauen, wird manchmal gefragt, weil dann natürlich je mehr andere interne Trainerinnen dasselbe können wie ich, und das aber nur in einem bestimmten Maße gefragt ist, desto mehr müsste ich ja ein bisschen Knowledge-Hiding betreiben. Jetzt, das könnte man leicht umgehen, indem man sich gegenseitig immer hospitiert oder auch supervidiert untereinander. Aber hast du sowas in der Vergangenheit schon mal erlebt, dass du so eine Tendenz gespürt hast, hier möchte jemand seine Lieblingsübungen, seine besten Tricks nicht rausrücken? Und wie lange war dieser Mensch dann in deiner
Akademie? Nee, also,
und wie ist sein Name?
Ja, genau. Ja, also innerhalb eines Trainerteams, glaube ich, ist Transparenz ein ganz entscheidendes Kriterium, weil wir ja auch von der Schulungsqualität her gewährleisten wollen, dass es im Grunde genommen keinen Unterschied macht, ob jetzt Person 1 oder Person 2 dann zum Workshop erscheint. Deswegen habe ich es an der Stelle eher weniger erlebt. Es gibt natürlich, wenn es noch irgendwie weitere Abteilungen gibt, die irgendwas mit Workshops und Training zu tun haben, manchmal schon die Situation, dass dann jemand sagt, ja, das ist jetzt aber meins und so. Aber auch da hat sich das, glaube ich, in den letzten Jahren sehr stark gewandelt, weil auch da ist ja klar, dass das Unternehmen insgesamt erfolgreicher ist, wenn alle zusammenarbeiten. Und ich glaube, also so gehe ich zumindest an die Sache rein, man kann da ja immer nur voneinander profitieren. Ja, und ich betrachte andere Schulungsinhalte immer als Idee, als Vorschlag. Und wenn es erlaubt ist, dass wir uns da Dinge raussuchen, dann tun wir das gerne. Ja, aber das sollte eben auch keine Pflicht sein. Und dann kann es ja auch nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, so ihr müsst jetzt das und das schulen oder so. Das würden wir nicht tun und andersrum soll es dann auch nicht so sein.
Und sag, wenn wir gerade bei dem Team sind, du hast vorhin den Begriff Diven in den Mund genommen für uns als TrainerInnen. Ich möchte mich dann natürlich explizit ausnehmen. Ich bin die Super-Diva. Ja, also nur Diva reicht für mich bitte nicht. Ja, also da muss es was geben, was mehr ist.
Sabine ist weiblich.
Genau, eben. Aber trotzdem noch nicht ausreichend für mich. Die Super-Diva oder so. Aber so in Sachen Führung, ich habe das ja mal ganz am Anfang reingeschmissen, ne? Führen eines Trainerinnen-Teams, ist das für dich unterschiedlich zu anderen Führungssituationen, dass du mit TrainerInnen arbeitest und wenn ja, in welcher Art?
Ja, ich mache das ja schon relativ lange und insofern ist das jetzt nichts Neues oder Ungewöhnliches, aber man muss sich halt immer noch mal wieder ein Stück weit auch vor Augen führen, dass das eben logischerweise oder wir alle ja Menschen sind, die dann eben wirklich vorne gerne auf der Bühne stehen und wir ja auch dahingehend aufgefordert sind, unsere Inhalte dann auch mit Überzeugung und Inbrunst zu transportieren. Und wenn dann natürlich andere Inhalte dazu kommen oder jemand, der vielleicht auch eine ganz andere Herangehensweise hat, dann hilft es schon manchmal einfach wieder einen Gang zurückzuschalten, einmal durchzuatmen und zu überlegen, so, hey, ne, auch da, was kann ich mir da rausziehen? Wie können wir vielleicht aus diesen beiden Ideen was richtig Cooles basteln? Und wenn man damit konstruktiv umgeht, dann geht's. Aber am Ende geht es ja auch darum, im Team einfach eine Klarheit zu haben und wirklich auch eine Einheit darzustellen. Genauso wie auch im Sport, ne? Also auch da sind die Mannschaften meistens erfolgreich, die wirklich ein gutes Miteinander haben und wo einer für den anderen da ist. Und hier im Trainingsteam ist es dann ja genauso.
Ja, die Parallele zum Sport ist ja auch belegt mit, es geht nicht darum, dass du lauter einzelne Superathleten hast, sondern es ist oft sogar vielleicht hinderlich, wenn alle einzelnen Superathleten eben sehr egoistisch unterwegs sind. Also immer dieses gemeinsame Ergebnis im Fokus zu haben, ist sehr viel wirkungsvoller als die Frage, wie viele Superathleten hast du. Und natürlich arbeitest du auch schließlich mit Superathletinnen und Athleten in deinen Trainerteams zusammen. Das ist schon mal klar.
Das sind alles
ganz genau. Aber ich bin neugierig. Gab es mal so einen Faust auf den Tisch Moment, wo du sagst, da habe ich einfach dann auch mal klar gesagt, so machen wir es?
Das gibt's immer wieder, wahrscheinlich eher ohne Faust auf den Tisch, weil da bin ich jetzt nicht so der Freund von. Aber
ich wollte das ja mal aus dir rauslocken. Ich habe auch den Eindruck, dass du das nicht bist, aber ich dachte, wer weiß, vielleicht kommt jetzt, ja, ich flippe dann mal völlig aus.
Ja, nicht der Oliver, den ich kenne.
Genau, nein. Am Ende bin ich dann als Führungskraft natürlich auch in der Funktion, dass ich dann eine Entscheidung treffen muss. Ja, und das kann man ja auch genauso kommunizieren, dass man sagt, hey, ne, wenn es wirklich irgendwie eine Situation gibt, wo wir dann eine Entscheidung treffen müssen, dann treffe ich sie auch. So, das gehört einfach für mich auch dazu. Das bedeutet für mich auch führen, ja. Aber wenn es irgendwie Optionen gibt, die gegeneinander abgewogen werden können und sollen, dann müssen sie auch irgendwie gleichwertig auf dem Spielfeld sein und auf beide irgendwie eine Möglichkeit haben, gewählt zu werden.
Ich habe noch eine grundsätzliche Frage zu eurem Vorgehen. Du hast am Anfang gesagt, KI spielt eine große Rolle und das ist ja wahrlich nicht überraschend im Moment. Wenn du
das
so
wird sich nicht langfristig nicht durchsetzen.
Ja, das, ja, das ist genau. Nur so eine Modeerscheinung.
Das habe ich, hab ich schon mal gehört, als wir DSL-Anschlüsse damals vermarktet haben.
Ach ja, geil.
Das braucht doch keiner. Das wird sich nicht durchsetzen.
UTS, so schnell braucht kein Phone zu sein.
Ich genau. Weiß
es nicht. Schön. Sehr schöne Parallelität. Wenn du dir den Aufbau anschaust, den ihr gerade macht und das Einfließen lassen von KI und Selbstlernen. Erzähl mal ein bisschen, wie das bei euch gerade angeguckt wird, bitte.
Also wir gucken tatsächlich voller Spannung darauf, weil ich selbst auch ein Riesenfan von KI bin und wirklich jeden Tag irgendetwas mit KI-Tools mache. Insofern bin ich da ein großer Fan von und gerade weil ich ja weiß, das verschwindet nicht wieder, sondern das wird noch eine viel zentralere Rolle einnehmen, müssen wir das Thema natürlich mitdenken. So, und ich habe neulich einen spannenden Bericht gehört, wo ein Kollege sagte, naja, die Abstände auch in dem Transformationsbereich, die werden halt auch immer kürzer. Ne? Also früher hat man irgendwas eingeführt oder hat was geplant und hat gesagt, ich habe dafür 6 Monate Zeit und wenn das dann eingeführt ist, dann ist es auch erstmal gut. Wenn du jetzt KI-Tools einführst und du brauchst 6 Monate, dann bist du ja in dem Moment, wo du fertig bist, schon wieder oldschool vom
völlig
System
überholt.
Her. Genau. So, das heißt also, diese Geschwindigkeit und auch die Häufigkeit des Wandels, also ne, nach 6 Monaten brauchst du eigentlich schon wieder ein neues Tool, spielt natürlich auch eine ganz zentrale Rolle. Und ja, wir müssen das mitdenken, wir müssen aber eben auch mitdenken, dass wir natürlich die Menschen noch mitnehmen müssen an der Stelle. Also jetzt irgendwie in der KI-Welt jede Woche eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, bringt dann ja auch nichts, ja, sondern da muss ja auch eine gewisse Konstanz rein und wir müssen uns eben genau überlegen, welche Tools ergeben sind, ja, welche sind vielleicht auch nice to have und wie wollen wir dann auch mit denen umgehen? Weil jetzt einfach einfach ein KI-Tool nutzen, ne, und, weil wir KI nutzen wollen, mach mal irgendwas mit KI, so der Klassiker.
Also macht man jetzt ja.
Genau, sondern da muss ja schon eine Idee hinterstecken und es muss auch da natürlich wieder irgendeinen messbaren Effekt haben, dass sich etwas verbessert hat.
Sind ja eigentlich 3 Ebenen, aus denen wir, finde ich, immer wieder gucken aus der Trainerinnenperspektive. Das eine ist die Ebene, was braucht das Unternehmen an KI und wie unterstützen wir die Menschen dabei, genau das auch anwendbar zu bekommen. Das zweite ist, wie lernen sie, inwiefern ist KI als Lerntool für uns relevant? Und das dritte, wie nutzen wir es selbst, also innerhalb des TrainerInnen-Teams oder eben für uns selbst. Und wenn du da mal auf das Letztere schaust, von da mal angefangen, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das haben wir jetzt auch gerade im Aufbau tatsächlich als sehr erfolgreich mitgenutzt in Sachen KI?
Ja, also im Moment sind wir, wie gesagt, wirklich noch im Aufbau des ganzen Teams und der Akademie. Und auch da machen wir natürlich jeden Tag irgendetwas mit KI. Ne? Also das gehört einfach bei uns zum Arbeitsalltag mit dazu. Aber weil das auch jetzt, es macht für mich keinen Sinn, das nicht zu tun. Ja? Weil wenn wir so in die Zukunft schauen, wie gesagt, es wird ein immer wichtigerer Bestandteil werden. Mhm. Deswegen, wenn ich Dinge mit KI einfacher, schneller, besser machen kann, ja, dann soll ich es doch bitte tun.
Mhm. Aber ist was eben, Konkretes, was du erzählen kannst, wo du sagst, das hat echt geholfen?
Na, ich finde es tatsächlich manchmal hilfreich, wenn man vor einem neuen Thema steht oder einer neuen Herausforderung und man sich überlegt, wie gehe ich jetzt an das Thema ran, dass man da so in so einer Art Brainstorming tatsächlich die KI auch mit einbezieht und sagt, hey, wie gehst du denn an so ein Thema ran? Was wären so deine Ideen? Und auch da wieder dann das wie so ein Buffet betrachtet, weil es geht jetzt nicht darum, dass ich dann die Inhalte der KI wiedergebe, dann braucht es uns ja an der Stelle dann vielleicht auch nicht mehr, sondern dass wir das Ganze weiterdenken und dann eben auch in den Transfer bringen, weil wir sind ja diejenigen, die dann die Inhalte wirklich auch in den Workshops präsentieren. Mhm. Und als Ideengeber, als Impulsgeber finde ich es da gut. Mhm.
Super, also auch als Teammitglied, ne? Was mit brainstormt, so wie ich dich verstehe.
Ja, ist eine Option.
Ja, cool.
Schon einige Male besprochen, wie viel Zeit wir mittlerweile sparen durch eben dieses die Verhinderung des weißen Blatt-Syndroms, also dass man irgendwie bei Null starten muss. Mhm. Ein einfacher Prompt irgendwie, du bist ein erfahrener L&D-Experte und hast die Aufgabenstellung, das und das zu trainieren. Stell mir bitte ein Trainingsprogramm zusammen und dann hast du in 10 Minuten hast du ein Trainingsprogramm. Was es jetzt braucht, ist jemand, der beurteilen kann, ob das gut ist oder nicht und ob das matcht mit der Praxis der Teilnehmenden.
Und auch auf die individuelle Situation anwendbar ist. Ne?
Genau. Ja. Aber ersteres hat ja immer erstmal einen halben Tag gedauert eigentlich, oder? Mhm. Also so sich ein Konzept für einen Workshop ausdenken und in Reihenfolge bringen und so, hat noch ohne Hilfsmittel unglaublich lange gedauert.
Ich wollte jetzt wieder von der alten Zeit erzählen, wo wir teilweise, ehrlich gesagt, wochenlang an der Ausarbeitung von der Reihenfolge und Inhalten gearbeitet haben.
Und das geht unglaublich rasch, braucht allerdings möglicherweise eben auch die Erfahrung beim Draufgucken dann zu erkennen, ist das, was es jetzt hier braucht für die Leute.
Ja, und gleichzeitig ist auch das Verständnis wichtig, dass wir nicht einfach blind das übernehmen, was die KI sagt. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie mir einen Entwurf, eine Idee irgendwie ausspielen lasse, dann ist es eben nicht so, dass man sagt, jo, das ist es jetzt und dann übernehme ich das 1:1, sondern dass man es wirklich nochmal irgendwie durchdenkt. Mhm. Passt das zu der Aufgabenstellung? Ist das für die Teilnehmer auch die richtige Methode? Ne? Ja. Wie kann ich das vielleicht auch nochmal zumindest im Kopf eskalieren? Also was kann ich noch daraus entwickeln? Wie wird's cooler? Wie wird's lauter? Wie wird's schriller? Ja. Wie erzeuge ich einfach mehr Relevanz mit dem Ganzen? Und dass man sich dann wirklich auf Basis dieser Informationen nochmal Gedanken dazu macht. Also ich würde es immer als Impuls verstehen, aber nicht irgendwie als so quasi Mitarbeiter, der dann irgendwie für uns Lösungen produziert. Das,
same here.
Da wäre ich ein bisschen vorsichtig.
Deine aktuelle Lieblings-KI?
Ich habe eigentlich drei. Das ist ChatGPT ist ja jetzt ein bisschen überholt worden von Gemini und Claude ist auch gerade sehr spannend. Mhm. Ich weiß, dass im Moment, glaube ich, bei den KI-Tools auch im Vordergrund steht, dass jetzt man auch PowerPoint-Präsentationen damit gestalten können soll. Mhm. Das geht aber auch noch nicht bei allen. Also es ist immer unterschiedlich, aber je nach Bedarf gucke ich mir auch gerne mal 2, 3 verschiedene an und mache mir dann daraus wieder ein Best-of, um zu gucken, das kann man übernehmen, der Punkt ist hier gut und dann man wird ja am Ende nur schlauer, wenn man die Dinger nutzt.
Ja. Total. Ich habe auch, du hast genau meine 3 aufgezählt. Perplexity manchmal für irgendwelche tieferen Recherchen, aber ja.
Midjourney für Bilder. Das nach wie vor.
Das kann ChatGPT mittlerweile erstaunlich gut.
Jetzt schon wieder los.
Ja, genau. Sehr schön. Oliver, wie cool. Deine nächste Academy ist am Wachsen und mindestens jetzt werden alle, die das gehört haben, denken, wie kann ich mich bewerben? Ich will mit dem Kerl zusammenarbeiten. Aber das verraten wir hier nicht. Danke dir.
Ich danke euch.
War toll, dich hier dabei zu haben. Danke, Oliver.
Sehr gerne.
Für deine Zeit und deine Gedanken.
Absolut.
Dankeschön.
Und du hast es schon so schön ein paar Mal gesagt, dass es darauf ankommt, nämlich immer, dass wir das hier gar nicht nochmal, wie ich es eben getan habe, ans Ende setzen müssen.
Ich hätte trotzdem gerne mal dann die Folge, wo es heißt, so ist es.
Ja.
Und nicht anders.
Nicht anders.
Die können wir auch gerne noch zusammen aufnehmen.
Klingt gut, das machen wir. Vielen Dank. Bis demnächst.
Danke, Oliver.
Danke.
Tschüss,
Sabine.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.